Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Es war eine wegweisende Woche für den internationalen Sport. Der Olympische Dachverband, das IOC, hat sich festgelegt. Es empfiehlt unter gewissen Voraussetzungen die Wiederzulassung von russischen und belarussischen Athleten bei internationalen Sportwettkämpfen als sogenannte neutrale Individuen. Die ukrainische Regierung hat inzwischen alle ukrainischen SportlerInnen angewiesen, solche Wettbewerbe zu boykottieren. Und seit gestern ist klar, das könnte für die TennisspielerInnen schon bald das Ende ihrer Saison bedeuten. Beim Höhepunkt der Rasensaison werden die Tore wieder für Russen und Belarussen geöffnet. Das Grand Slam in Wimbledon war im vergangenen Jahr das einzige, was sich dieser Zulassung verweigert hatte, gegen den grundsätzlichen Kurs der mächtigen Spielervereinigungen ATP und WTA. Über diese Wiederzulassung konnte ich mit einer zweimaligen Grand Slam-Gewinnerin sprechen, die im Rollstuhltennis 2017 in Wimbledon im Finale stand. Die Bielefelderin Sabine Ellerbruck. Ich habe sie als erstes gefragt, wie sie die Entscheidung zur Wiederzulassung findet.
Also so wie ich es verstanden habe, ist da durchaus ein bisschen Druck auch ausgeübt worden. Also wenn ich die Stellungnahme richtig gelesen habe, dann scheint da die ITF letztlich auch dazu beigetragen haben, dass Wimbledon sich dazu entschieden hat. Wobei das, glaube ich, auch noch so ein bisschen unter Vorbehalt ist. Und ja, mit der Einschränkung, dass es halt wohl eine Neutralitätserklärung geben wird, die die Spieler unterzeichnen müssen. Und dass halt sichergestellt werden soll, dass da keine staatliche Förderung bei den Athleten stattfindet. Ja, und das ist halt ja ein Kompromiss, der da eingegangen wird. Ich vertrete grundsätzlich die Meinung von Athleten Deutschland und hätte mir eigentlich weiter einen Ausschluss gewünscht.
Sie sprechen da jetzt was Interessantes an, was jetzt auch schon öffentlich geworden ist, diese sogenannte Neutralitätserklärung, die die Profis da unterschreiben sollen. Das hat der britische Tennisverband jetzt gesagt, die sei eine Voraussetzung. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll für Athletinnen und Athleten aus einem autokratischen System?
Also letztlich weiß ich halt nicht, inwieweit da Dritte dann auch Einsicht bekommen. Also wenn das, es ist natürlich klar, wenn die Spieler da starten, dass sie das unterzeichnet haben. Und ja, ob das dann so ganz gefahrlos ist, weiß ich nicht, weil das halt zumindest keine öffentliche Bekundung ist. Aber indirekt ist dann natürlich jedem klar, dass sie sich zumindest nicht öffentlich zum Krieg bekannt haben. Aber letztlich wird in Russland ja auch noch nicht offen über Krieg gesprochen. Von daher, ja, kann ich da das Gefährdungspotenzial für die Sportler auch schlecht einschätzen.
Wir wissen auch tatsächlich noch nicht, wie diese Neutralitätserklärung oder diese Vorlage dann aussehen soll. Das Ganze kommt ja jetzt wenige Tage nach der entsprechenden IOC-Empfehlung an die Sportverbände. Und im Tennis hatte es ja außerhalb von Wimbledon ohnehin schon einen Sonderweg gegeben. Und sogenannte neutrale Individuen haben ja schon starten dürfen. Tennis ist vom IOC-Präsidenten gerade auch noch als vermeintlich positives Beispiel herangezogen worden. Da hat er ein Finale auf der WTA-Tour zwischen einer Russin und einer Ukrainerin erwähnt, obwohl die Ukrainerin den Handschlag da verwehrt hat. Was macht das mit Ihnen, dass Ihre Sportart da als Argumentationsstütze für Wiederzulassung dient?
Also ich glaube, das Thema wird halt immer ja sehr konträr diskutiert werden. Und im Tennis ist es halt so, dass jetzt mit Ausnahme von Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen letztlich tatsächlich die Nationalität eher im Hintergrund steht. Von daher ist das halt was, was vielleicht den Tennissport ein bisschen von anderen Sportarten oder gerade von Mannschaftssportarten vielleicht unterscheidet. Aber ja, wie gesagt, also ich sehe halt die Werte des Sports da schon nicht vertreten, wenn man halt weiß, dass gerade dieser dreckige Angriffskrieg da so läuft, wie er läuft. Und von daher hätte ich mir auch für meine Sportart was anderes gewünscht. Und ja, man sieht ja auch, dass die Grand Slams da sehr zwiegespalten sind und letztlich dann offensichtlich auch mit Strafen belangt werden, wenn sie halt sich nicht ja der ITF letztlich unterwerfen und halt den Kurs mitfahren. Und ja, finde ich ein bisschen bedenklich.
Der Weltleichtathletikverband hat sich ja anders entschieden, wo auch viele Individuen hätten antreten können. Sehen Sie da einen systematischen Unterschied bei den Sportarten?
Ja, grundsätzlich finde ich es sowieso schwierig, wenn da so ein Flickenteppich entsteht. Ich würde mir da dann halt wirklich auch Konsequenz wünschen, weil es schwer nachvollziehbar ist, dass halt in der einen Sportart die Sportler starten dürfen und in der anderen halt nicht. Und von daher, und wenn man jetzt die Fechter nimmt, ist letztlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, halt sogar eine Veranstaltung in Russland geplant. Also da kann ich wirklich dann auch nur mit dem Kopf schütteln. Und ja, da haben sich 300 Athleten letztlich auch dagegen ausgesprochen. Und ja, letztlich finde ich es halt auch schade, dass offensichtlich sehr wenig Athleten mit ins Boot geholt werden, um da Entscheidungen zu treffen, sondern dass es letztlich die Dachverbände oder eher die Funktionäre sind, die da die Entscheidungen treffen. Und das halt häufig über den Kopf der Athleten und Athletinnen hinweg.
Frau Ellerbrock, Sie selbst waren ja auch in Ihrer aktiven Zeit zeitweise auch Teil eines Doppels mit einer russischen Doppelpartnerin. Können Sie beschreiben, welche Rolle die Nationalität da gespielt hat? Also, oder vielleicht auch gerade mit einer Russin vielleicht nicht gespielt hat? Gab es da Unterschiede?
Also wir haben uns, wenn es um Turniere auf der Tour ging, jetzt nicht um Weltmeisterschaften, also nicht um den World Team Cup, da haben wir uns nicht über politische Themen unterhalten. Letztlich muss man aber auch sagen, dass halt auch diese Sportler häufig staatliche Fördermittel empfangen haben. Und da wäre dann halt wieder auch genau dieser Aspekt, der dann schwierig wird unter den aktuellen Voraussetzungen. Und das ist ja im Moment auch der Kompromiss, den halt Wimbledon versucht zu gehen, dass halt zumindest ausgeschlossen wird, dass Leute spielen, die sich offen halt zu dem System bekennen oder womöglich sogar noch da in Kriegsaktivitäten involviert sind oder waren. Und ja, aber ansonsten jetzt im Hinblick auf meine Doppelpartnerin spielten tatsächlich politische Themen überhaupt keine Rolle.
Ist dann Ihre Sorge, rührt die hauptsächlich daher, dass Sie befürchten, dass auch Individuen, die gar nicht groß als Repräsentanten ihres Landes auftreten, dass sie trotzdem für die Propaganda genutzt werden?
Also ich glaube, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also gerade halt auch bei großen Veranstaltungen. Und da muss man einfach die Grand Slams mit zuzählen. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Mitglied der Königsfamilie einem russischen Spieler den Pokal überreicht, dann muss man einfach auch davon ausgehen, dass das für Propagandazwecke dann auch genutzt wird. Und bei anderen Großevents sehe ich da auch die Gefahr. Und das ist halt auch ein Aspekt, den ja auch Athleten Deutschland in den Fokus gerückt hat. Und letztlich auch als Unterpunkt auch die Dopingproblematik. Also das Dopingproblem war aus bekannten Recherchen in Russland ja sowieso sehr präsent. Und es ist jetzt halt fraglich, inwieweit in den letzten anderthalb Jahren da regelmäßige Kontrollen stattgefunden haben. Es gibt ohnehin sehr große Unterschiede zwischen den nationalen Anti-Doping-Agenturen und den entsprechenden Testmodalitäten. Das habe ich während meiner aktiven Zeit halt auch erlebt, dass in Deutschland im Verhältnis sehr viel getestet wurde von der nationalen Anti-Doping-Agentur, aber in anderen Ländern, obwohl die Spieler teilweise höher gerankt waren, da deutlich weniger Tests erfolgen. Und das ist auch noch so ein Nebenaspekt, den man, glaube ich, auch noch mit auf dem Schirm haben sollte.
Sagt die ehemalige Rollstuhltennisspielerin Sabine Ellerbrock, die 2020 ihre Karriere beendet hat.